Hey, schön, dass du da bist. Kennst du das? Die Liste der Spiele, die man eigentlich unbedingt noch zocken will, wird immer länger. Und bei all den Ankündigungen verliert man im Alltag einfach viel zu schnell den Überblick. Man will ja schließlich seine wertvolle Freizeit optimal nutzen. Genau darum machen wir dir das Gamerleben auf gamefeature.de jetzt ein ganzes Stück leichter. Melde dich einfach kostenlos an und stell dir mit wenigen Klicks deine ganz persönliche Release-Liste zusammen. Egal ob Blockbuster oder heißer Indie-Titel. Du hast die Spiele, die dich wirklich interessieren, immer perfekt auf dem Schirm. Übersichtlich und ohne langes Suchen. Und das Beste? Deine Stimme zählt. Mit deinen Favoriten votest du direkt für unsere Most Wanted Charts und zeigst der Community, welche Titel die echten Highlights des Jahres werden. Hol dir die Vorfreude und die perfekte Übersicht zurück. Jetzt kostenlos registrieren auf gamefeature.de. Und nun wünschen wir dir viel Spaß mit der neuen Episode von Game Feature.
Just Play It. Gamefeature.de.
Hallo und herzlich willkommen hier bei gamefeature.de. Ich bin der Marvin und ich darf euch heute zu einem kleinen Special begrüßen, denn Gaming findet ja nicht nur an der Konsole statt, sondern ja, Gaming findet auch teilweise im Fernsehen statt. Und weil ich da ehrlich gesagt nicht so wirklich Expert bin, habe ich mir jemanden zu mir geholt, der da doch ein bisschen mehr Ahnung von hat. Bei mir ist der Tommy Krabbeweis. Grüß dich.
Guten Tag.
Am besten stellst du dich kurz selber vor, oder? Es geht am einfachsten.
Ja, genau. Also die alten Leute kennen mich vielleicht von RTL Samstagnacht, da war ich 3 Jahre vor der Kamera. Die Mittelalten und auch die Jüngeren kennen mich vielleicht, weil ich Bernd das Brot erfunden habe. Und jetzt gibt's noch so eine neue Generation von Menschen, die mich vielleicht kennen, weil ich ein Buch geschrieben habe, das Mara und der Feuerbringer heißt. Und am 2. April kommt da die Verfilmung ins Kino mit dem Christoph Maria Herbst und dem Jan-Josef Liefers und meiner Ex-Kollegin Esther Schweins und so weiter. Ja, und gut, ich habe eben unter anderem auch einige Sachen für High Five gemacht, zum Beispiel, also diesen YouTube-Channel vom IDG-Verlag. Und ich arbeite jetzt gerade mit den Rocket Beans zusammen. Wir liefern Material für ihren Twitch-Kanal. Und ich mache eine Fernsehsendung, und das ist jetzt der Grund, warum ich hier bei dir sein darf, eine Fernsehsendung, die heißt Gamecraft, die sich vorrangigst an Gelegenheitsgamer und an Newbies richtet. Und die läuft auf D-Max und läuft, nebenbei bemerkt, wirklich extrem erfolgreich. Hat tolle Quoten auf dem Sender.
Ja, genau. Das war zum Beispiel schon eine Frage, was ich eigentlich fragen wollte.
Ja, es ist tatsächlich so. Also natürlich, wir werden massiv gehatet von vielen meist selbsternannten True- oder Hardcore-Gamern, ja, die das einfach ganz furchtbar finden und sagen, ja, das ist alles viel zu oberflächlich und viel zu pseudowitzig und so weiter und so fort. Letztendlich ist es aber dann tatsächlich so, dass wir nachweislich mit dieser Sendung Leute, die bisher wenig oder gar nicht gespielt haben, nicht nur für Games interessieren, sondern offensichtlich auch zum Spielen bringen. Und jetzt stellt sich natürlich immer die Frage nach dem Nutzen. Ich kann nachvollziehen, dass ein Hardcore-Gamer sagt, die Sendung hat für mich keinen Nutzen, ich finde die peinlich, ich finde das albern, ich finde das alles aufgesetzt und scheiße, ich will Game One wieder im Fernsehen sehen. Das will ich nebenbei bemerkt auch.
Ja.
Aber, ja, so ist es halt. Aber die anderen Leute, die jetzt eben nicht so tief in dem Thema drin stecken, die sind froh, dass wir es so oberflächlich machen und eben oder andersrum nicht so in die Tiefe gehen, weil du es als Newbie einfach sonst nicht raffst.
Ja. Also ich kann mich an den Facebook-Post erinnern in der Gruppe, wo du das angekündigt hattest.
Und ja, da war ja
genau. Und da war ja auch, also da war schon große Diskussion auch bei entstanden.
Auf jeden Fall. Ja, das war vor allem, wie es halt auf Facebook oder auf allen Social Networks so ist, manchmal jetzt nicht unbedingt fair. Also da ist ja auch ein Typ, der hat sich ja komplett im Ton vergriffen, sodass ich ihn einfach blockiert habe, weil das macht ja gar keinen Sinn. Der hat ja einfach nur, weil wir vorhaben, eine Sendung zu machen, uns massiv beleidigt. Ich habe überhaupt nicht begriffen, also warum?
Ja gut, aber das ist einfach so das Internet. Also das Internet ist ja
generell sehr ausschweifend. Das war der Grund, das Internet.
Das Internet.
Genau.
Ja. Aber wie kamst du denn jetzt zum Beispiel auch auf die Idee überhaupt, Gamecraft für Noobs zu machen eben?
Das liegt daran, dass tatsächlich der Sender D-Max gesagt hat, wir würden wahnsinnig gerne eine Sendung über Games machen, aber wir haben bisher, sie haben ja schon mal eine Sendung versucht und haben auch diverse Piloten irgendwie in Auftrag gegeben, sie hatten immer das Problem, dass diese Sendungen zu speziell waren, dass das D-Max-Publikum, was da einfach so mal reinseppt, dass das dem zu speziell ist, ja. Aber sie fanden irgendwie Games gut und D-Max hat auch ein Werbeumfeld, was game-affin ist. Also das heißt, Kunden würden gerne Werbung für ihre Games und Konsolen bei D-Max schalten, nur das Umfeld ist halt nicht immer passend, das Sendungsumfeld. Also weißt du, wenn du jetzt mal blöd gesagt eine Sendung hast über einen Motorradschrauber, dann kannst du da vielleicht schon GTA bewerben, ja. Aber ja, was sonst noch, ja? Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, klar.
Genau. Und wären wahnsinnig froh, wenn sie ein Format hätten, haben sie uns gesagt, wo das passt. Aber wenn es zu speziell ist oder wenn es ist so eine Marke Nerds deuten auf Bildschirme, das bringt nichts, das funktioniert nicht. Und dann haben sie gesagt, habt ihr nicht irgendeine Idee, wie man das so aufbereiten kann, dass das eben auch Leute gucken können, die keine Ahnung von Games haben, wo es einfach nur um den Spektakel geht und dann noch ein paar Pointen und nicht zu insidermäßig, vielleicht sogar noch ein paar Insider-Begriffe erklären und so weiter und so fort. Dann haben wir gesagt, ja, das können wir machen. Wir haben uns dann tatsächlich auch schon emotional vorbereitet, dass wir halt massiv unter einer Hasswelle begraben werden. War auch so. Ja, es ist genau das passiert. Hinzu kommt natürlich auch noch, wir haben diese Sendung in einem irren Zeitdruck hergestellt, denn um Weihnachten herum wollen die ganzen Publisher einfach, dass irgendwas mit ihren Games passiert. Ja, das heißt, da wollen die im Fernsehen ihre Werbung schalten. Das heißt, wir müssen rund um Weihnachten diese Sendung ausstrahlen. Das wiederum heißt, wir müssen sie kurz vorher produzieren, also wirklich Tage vorher. Weil wenn wir das nicht tun, haben wir ja gar kein Material, weil die, also im Sommer kannst du nicht sagen, so, jetzt, keine Ahnung, zeigen wir irgendwie mal Bilder von Evolve. Da gibt es keine.
Ja,
und dann halt irgendwelche Screenshots oder nicht mal Screenshots. Ja, du weißt, wie ich meine.
Ja.
So, also das heißt, wir müssen versuchen, so nah wie möglich an die Veröffentlichung zu kommen, um Material zu bekommen. Das bedeutet, wir haben in einer irrsinnigen Kraftanstrengung, so schnell wie wir nur irgendwie konnten, diese Sendungen produziert, gleichzeitig eben die Strukturen aufgebaut zu den Publishern, um Material zu bekommen und so weiter und so fort. Und das war wirklich ein monströser Kraftakt, weil gleichzeitig wollten wir eben auch noch die Leute per Greenscreen ab und zu eben in diese Games hineinstellen, damit es nicht immer so ist, entweder Studioatmosphäre oder reines Gameplay. Ja, gut, das kennt man von Game One auch. Wir haben halt die technischen Möglichkeiten durch meine VFX-Firma, um es noch aufwendiger zu machen. Es ist keine neue Idee, aber das hat halt auch geholfen, um es so ein bisschen, sag ich mal, einfach mehr in eine Richtung Unterhaltung, ein Unterhaltungsformat zu bringen und nicht so sehr in ein kritisches Spieleformat.
Jetzt hast du ja eben gesagt, Sachen wie Game One sind einfach in der Vergangenheit ausgestorben. Ist es vielleicht, weil die zu speziell sind, weil sie eben auch Fachbegriffe, sage ich mal, nennen? Oder ist es einfach, ich weiß nicht, ist es das Publikum einfach nicht mehr im Fernsehen dafür da, dass genau Gaming richtig im TV klappt?
Genau, also naja, also es ist meine Erfahrung, mein Gefühl, dass eine Sendung, die sich explizit an Gamer richtet, im Fernsehen zumindest nach momentanem Stand massive Schwierigkeiten hat, eine Zuschauerzahl zu erreichen, die den Sender weiter motiviert, diese Sendung auszustrahlen.
Aber eigentlich sollte man das doch gerade nicht denken, weil der Markt von Games, der ist ja eigentlich so dominant und groß, wie er eigentlich ja vorher noch nie war. Der wächst ja auch stetig. Eigentlich müsste man ja gerade im Kehrschluss denken, ja, eigentlich müsste das doch sehr, sehr gut klappen.
Ja, aber wer von deinen Kumpels schaut fern?
Ja, aber liegt es nicht auch teilweise an den Sendezeiten einfach, dass Sachen zu früh oder zu spät?
Also schau mal, wenn du siehst doch in den Social Networks, wenn du nachts um eins da irgendwo reinguckst, da ist doch auch noch genug los. Das ist so, oder die Leute haben sich Let's Play Together abends angeguckt, genauso zur besten Fernsehsendezeit und danach. Das hat schon auch funktioniert. Gut, die Zahlen waren natürlich jetzt 20.000, 40.000. Was hatten die? Sowas in der Richtung?
Das ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
Sowas in der Art, ja. Das wäre für Fernsehen zu wenig tatsächlich. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Leute, inklusive meiner selbst und auch die meisten hier in meiner Firma, sich diese Art von Inhalte im Netz besorgen. Natürlich, mittlerweile. Oder man kauft sich tatsächlich mal eine GameStar oder sowas, ja, und schaut da rein. Oder man bedient sich der Let's Plays, oder man guckt Rocket Beans oder wie auch immer. Fernsehen ist für die Zielgruppe anscheinend nicht mehr wirklich relevant. Da wird nur das gesucht, was man vom Fernsehen kennt. Filme in Maßen, vielleicht noch halbwegs Serien, obwohl das ja auch schon irgendwie im Zerfall begriffen ist, außer Deutschland hat jetzt dann mal demnächst irgendwie die Möglichkeit, irgendwas auf den Sender zu bringen, was hier entstanden ist und trotzdem irgendwie von den Leuten angenommen wird. Und natürlich Shows, Dschungelcamp und dieser ganze Kram. Das verorten die Leute im Fernsehen, das gucken sie dann auch im Fernsehen. Aber eine Show über Gaming, da war zwar der Aufschrei groß, dass Game One nicht mehr da ist, war auch Pay-TV, aber
Aber liegt
wirklich
das
eine Plattform.
vielleicht auch an den Produktionskosten einfach, dass sie sagen, hey, anstatt eine Games-Sendung zu
Nee.
machen, die vielleicht dieselben Zahlen haben wie eine Wiederholung von Scrubs oder so, die natürlich viel, viel günstiger ist für die?
Also, weißt du, das, ja, da muss ich spezifizieren. Du kannst nicht einfach zu einer Sendezeit, wo ein Format wie, weiß ich nicht, also irgendein Game-Format läuft, nicht einfach sagen, ich nehme das Game-Format weg und jetzt lasse ich Scrubs laufen. So funktionieren die Fernsehsender heutzutage nicht, sondern die haben Programmschienen. Da gibt es den Comedy-Freitag und den Thriller-Donnerstag, weißt du, und so ist das. Und der Talk-Montag. Ja, so ist das. Das sind alles Schubladen. Ich habe zum Beispiel mal eine Fernsehsendung gemacht, die hieß Das Vorzelt zur Hölle. Da habe ich die beschissenen Campingurlaube meiner Kindheit verarbeitet. Und das Problem beim Verkauf dieser Sendung war, dass sie nicht kategorisierbar war, weil die war lustig, aber auch biografisch, also hat einen Doku-Anteil und es war Zeichentrick drin. Das ließ sich, ja, es war wahnsinnig schwierig für die deutschen Sender. Jeder hat mir gesagt, oh, das ist ja wahnsinnig lustig. Boah, sowas Lustiges und Kreatives haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Aber wir wissen nicht, wo wir es hinstecken sollen. Prompt wurde es nicht gesendet.
Das ist aber
So.
schon krass.
Ja, das ist krass. Aber so ist es nun mal. Und damit muss man irgendwie leben oder versuchen, es aufzubrechen, aber das ist wirklich schwer. Also die Sender brauchen Jahre teilweise, um Tage umzustrukturieren. Und deswegen kannst du das kann man so nicht machen. Also wenn jetzt eine Sendung wegfällt, in der es um Gaming geht, dann kann man nicht sagen, ja, und jetzt machen wir halt da eine Serie. Das heißt, kannst du schon, aber das ist eigentlich eher ungewöhnlich. Da wird dann ein anderes Magazin laufen, was hoffentlich besser funktioniert.
Aber es gibt natürlich, klar, die ganzen Sendungen à la Gamecraft, Game One, könnte man sich aber nicht vielleicht vorstellen, dass sowas wie E-Sport mal laufen wird, weil gerade die ganzen Streams von den Championships und so von League of Legends beispielsweise, die laufen ja auch live, die gucken die Leute sich ja dann
Ja,
auf Twitch an. Kann man sich dann vorstellen, dass man sagt, okay, das kann genauso gut irgendwann mal auf ProSieben laufen oder so?
genau. Ich glaube, theoretisch könnte es möglich sein, dass ProSieben, wenn sie das groß aufziehen und wirklich massiv da einsteigen und eine große Nummer draus machen, ja, so wirklich so Samstagabend-esque, also wirklich das groß aufziehen, das eventuell funktioniert. Aber ich glaube, da ist ein massiver finanzieller Aufwand dahinter. Ich glaube, es ist einfacher und wahrscheinlich zielführender, wenn man einfach sagt, nee, wir machen es auf Twitch oder wir schneiden es zusammen und machen Zweitverwertung auf YouTube oder wie auch immer. Ich glaube nicht, dass das im Moment noch für den großen Massenmarkt funktioniert, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die Tour de France früher oder sowas. Das glaube ich nicht. Das Publikum ist im Fernsehen einfach nicht oder muss man sagen, noch nicht da. Es ist da, wenn du es schaffst, eine Sendung, so wie wir das bei Gamecraft machen, es so aufzubereiten, dass Leute die Chance haben, das zu begreifen, die nichts mit Gaming zu tun haben. Aber schau mal, allein das Tempo, mit dem bei E-Sports gearbeitet wird. Wie willst du denn einem, jetzt mal für das öffentlich-rechtliche Fernsehen noch relativ jung angenommenen Zuschauer von 45 oder 50 Jahren, ja, das ist tatsächlich Fakt, nahebringen, was zum Deibel diese Leute denn da machen, die da alle sitzen? Ja, wie erklärst du das? Du musst ja allein schon bei League of Legends das Spielprinzip überhaupt mal begreifen oder jemandem begreiflich machen.
Ja, das ist ja schon bei Spielern, die auch an sich sehr spielaffin sind, ist es ja schon
Ist
schwer.
das ja schon nochmal speziell. Da wäre vielleicht so ein Ego-Shooter eher noch vermittelbar, aber selbst da, weißt du, wenn wir dann so weit gehen, dass es auch jetzt dann bei E-Sports gar nicht unbedingt mehr um Grafikpower und um Eye-Candy geht, sondern nur noch um Performance,
Ja.
das heißt, es jetzt auch nicht zwangsläufig irgendwie so wahnsinnig geil aussieht immer. Ich glaube nicht, dass du damit so viele Leute erreichst, also Hunderttausende, damit es motiviert auf einem Major-Sender laufen kann. Leider nicht. Momentan noch nicht.
Ja, stimmt wohl. Aber ich meine, klar, ein Shooter ist leichter, aber ein Shooter würde niemals im Fernsehen laufen, glaube ich. Weil du würdest ja im Prinzip damit propagieren, hier kommen Leute töten, macht Spaß und so.
Ja,
Das
also
würde,
das
glaube
ist.
ich, kein Sender von sich aus sagen.
Ja, also das ist nochmal ein Thema. Also ich finde, dass sich im letzten Jahr da extrem viel getan hat. Wie hieß dieser wahnsinnig tolle Bericht? Mama Shooter, glaube ich, hieß der. Wenn ich mich nicht täusche, das ist super geil. Das ist wirklich ein langer Bericht über eine Mutter, die versucht, da irgendwie einen Zugang zu finden und dann halt mal spielen soll. Ja? Ich glaube, der hieß Mama Shooter. Ich könnte mal parallel kurz gucken, weil der ist fantastisch. Das ist ein super geiler Film. Und Mama Shooter Reportage. Gesine Ehnwald schießt sich in die Herzen der Gamer. Tatsächlich, weil das wirklich toll war. NDR, vom NDR eine Reportage. Und zwar von Panorama, von der Sendung, die auch schon ganz anders über Games berichtet hat, nämlich genau mit diesen beschissenen Klischees, die uns alle so nerven. Die haben dann diesen Bericht gemacht. Oder in diesem Format lief dieser Bericht. Und den kann ich wirklich sehr empfehlen. Vor allem ist es wirklich eindeutig zu sehen, wie diese Sendung, die noch vor wenigen Jahren Games gerne mal so teufelszeugartig behandelt hat, jetzt plötzlich so einen witzigen und kreativen und positiven Bericht macht. Also da passiert schon was. Aber das reicht natürlich nicht, um jetzt 500.000 Menschen in Deutschland zu motivieren, sich E-Sports im Fernsehen anzuschauen. Leider nicht.
Ja gut, aber die Berichterstattung an sich hat sich ja auch generell geändert. Ich glaube, seit diesem RTL-Bericht traut sich keiner mehr so richtig, was mit Klischees zu machen, weil da war, also gut, da muss ich eigentlich nicht mehr erwähnen, was da danach los war.
Ich glaube, es ist schon so, aber das ist eine reine Mutmaßung von mir, dass langsam aber sicher sowohl Fernsehsender als auch Politiker begreifen, dass die Leute, die jetzt Gamer heißen, später mal Wähler sind und jetzt auch schon Fernsehzuschauer. Man kann sich's mittlerweile nicht mehr leisten, sich's mit dieser großen Masse an Menschen so zu verkacken. Und das ist gut, weil das heißt nichts anderes als, naja, es ist wie bei jeder Masse, die irgendwie langsam Schwung bekommt, dass sie wie sagt man da, dass sie relevant wird einfach für verschiedene Menschen und verschiedene Interessen plötzlich wichtig wird und man diese Menschen für sich gewinnen möchte. Und das ist nur gut. Also da kann man nichts Schlechtes dran finden, finde ich. Je mehr es sind, desto besser. Und dann gibt es ja auch noch Firmen, die tatsächlich aktiv daran arbeiten, dass die Ansicht eines Gamers oder das, was man unter einem Gamer versteht, positiver verstanden wird, wie zum Beispiel BIO, der Bundesverband für Unterhaltungssoftware, ja, oder GAME, das ist der andere Verband. Das ist sinnvoll. Und das funktioniert auch. Es dauert halt nur ziemlich lang. Und wenn jetzt demnächst dann mal wieder irgendjemand mit einer Schrotflinte irgendwo reinrennt, der vorher auch GTA gespielt hat, dann werden wir bestimmt wieder die üblichen Brüllaffen hören. Aber vielleicht eben auch nicht nur.
Ja, und die Leute, die ja jetzt, ich sag mal, heranwachsen, also im Prinzip ist es ja mein Alter so. Wir sind ja nicht nur potenzielle Wähler und so, wir sind ja auch gleichzeitig die, die vielleicht dann die Jobs übernehmen, die ein Sendechef hat. Und
Stimmt,
das
das ist ein super Argument. Es ist jetzt schon so, dass ich eben ab und zu mit Leuten im Fernsehbusiness zu tun habe, das ja immer als etwas verknöchert galt, wo Leute auch sagen, ja, kenne ich. Oder wo ich mich mit jemandem darüber unterhalten kann, dass Dragon Age 2 scheiße war. Ja, das gibt es jetzt plötzlich. Das gab es natürlich vor ein paar Jahren noch nicht. Das ist schon sehr, sehr cool. Da passiert auf jeden Fall was. Und das wird auch immer mehr so sein. Interessanterweise gibt es dann diese Gegenbewegung, dass manche Gamer ihr Gaming für sich behalten wollen. Die wollen gar nicht, dass Leute dazukommen. Das ist das eine. Ja, sich abgrenzen. Ja, Stichwort Gamergate und so weiter. Das ist ja schon echt teilweise Wahnsinn, was da abgeht. Ja, und es gibt so diese Haltung, ich muss erklären, diese Angst davor, dass einem Seins weggenommen wird. Also ich kenne das, das war schon damals vor Zeiten von Internet und Co. Bei RTL Samstagnacht war das so. Als die erste Staffel lief, hatten das so Studenten, Gymnasiasten und so für sich so entdeckt. Und dann haben es immer mehr und mehr und mehr Leute geguckt. Und automatisch kam dann der Vorwurf, ihr seid ja jetzt scheiße geworden. Jetzt guckt euch ja jeder. Ja? Dasselbe hast du auch bei Mainstream Games oder bei wahnsinnig erfolgreichen Games. Also ich meine, was gelästert und geschimpft wird über Call of Duty, ist schon krass. Auf der anderen Seite verkauft sich's wie blöd. Also Irgendwer spielt's. Ich weiß genau. Es gibt irgendjemand da draußen, der Call of Duty spielt. Es muss sein.
Ich
Es kann
tatsächlich nicht.
Ja, okay. Das ist ja auch völlig in
Ja.
Ordnung. Aber weißt du, dass man dann automatisch dann auch sagt, ja, und jetzt gibt's halt nur noch Mainstream-Games und die sind ja alle scheiße. Damals LucasArts, die haben noch Games gemacht. Stimmt, die waren total geil, diese Games. Aber es ist halt
Es
nostalgisch.
gibt immer die Erinnerung an, ja, früher war alles besser, da
Ja,
ein
das Brot.
Nostalgiewert, der da reinspricht oder so.
Es gibt
Das
Leute, die schreiben mir, ich kriege bestimmt pro Woche mehrere, so eine Handvoll von so Facebook-Postings oder irgendwas, was ich, wenn ich es halt mitkriege, wo steht, ja, früher war Bernd noch lustig. Ja, okay. Oder früher, Samstagnacht, das war noch Comedy. Wenn du dir dieses Zeug von, wenn du dir das mit dem Auge von heute, eine Samstagnacht-DVD anschaust, ist das teilweise schwierig. Es ist langsam, es ist, manchmal sind wir auch einfach scheiße, wenn die Texte nicht alle können, ja. Das ist, ja, vielleicht sind wir auch öfter scheiße. Es war kreativ, es war für seine Zeit wirklich erstaunlich bahnbrechend, vor allem für Deutschland. Wir haben wirklich Sachen gemacht, die vorher noch keiner gemacht hat, aber es ist jetzt nicht immer so wahnsinnig unglaublich großartig, sondern es ist halt manchmal auch echt kacke.
Ja.
Und es gibt auch Games von damals, die sind, also, schau mal, vor kurzem, was kam raus? Nee, nicht vor kurzem, ist schon länger her. Spy vs. Spy kam fürs iPad.
Ja.
Relativ nah am Original. Also ich habe mir das aus Nostalgiegründen runtergeladen, klar, aber ich glaube, ich habe da nicht länger als 8 Minuten damit verbracht, wenn ich jetzt mal ehrlich bin.
Es
Ich weiß
ist
nicht, ob die
auch.
Portierung schuld war, aber ich glaube, ich würde heute auch nicht mehr mit dem Ghostbusters-Mobil auf dem C64 rumfahren, 4 Stunden lang durch diese Straßen und nur damit dann irgendwann mal kommt, he flying. Das war damals geil, gar keine Frage.
Ja, das ist halt immer so, man denkt halt zurück und denkt dann halt an diese, ich sag mal, wie sagt man, eine unverfälschte Erinnerung, die dann halt einfach schön ist. Denkst daran, denkst, boah, war das eine geile Zeit. Und
Ja.
dann denkst du, okay, jetzt legst du das Spiel wieder rein und dann bist du aber sehr, sehr viele neue Sachen gewohnt und denkst, früher war besser, ja.
Es gibt Spiele, bei denen funktioniert das bei mir heute noch. Also ich Was ist ein Spielprinzip, was immer noch funktioniert, wo die Grafik ja nicht relevant ist, ist Bomberman, sag ich mal.
Ja.
Ja? Das ist einfach geil. Um die Ecke, zack, bäff, saugeil. Großartig. Und gleichzeitig sammel, 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 sammel. Ah, jetzt habe ich drei von diesen Bomben. Oh, jetzt habe ich vier, jetzt habe ich keine mehr. Das ist total geil. Aber es gibt so ein paar andere Sachen, wo ich denke, da hat der Zahn der Zeit schon hart genagt. Aber das ist in jedem Bereich so. Fernsehen, alte Kinderfernsehserien, ja. Also als ich klein war, da gab es Sendungen, die dir wahrscheinlich nichts mehr sagen, die hießen der Klickklack-Klavitterbus oder sowas. Oder Hatz
Nee.
und Trübe oder ja, eben, das guckst du an und das kannst du dir auf YouTube ja angucken. Ja, da gibt es die Jungs von www.retro-dv.de, die total geil sind und dieses ganze Zeug ausgraben. Das ist ganz oft echt ganz, ganz, ganz furchtbar heute anzugucken. Furchtbar. Natürlich hast du den Nostalgieeffekt, aber das heißt nicht, dass du eine ganze Sendung wirklich durchhältst.
Und das ist ja, Fernsehen entwickelt sich weiter. Und das ist ja auch so,
Ah, okay.
also Game One entwickelt sich ja auch in sich selber wieder weiter. Und die sind ja jetzt im Prinzip mit dem eigenen Sender auch einen eigenen Schritt gegangen.
Genau. Ja, groß.
Ja, großartig auf jeden Fall. Aber würdest du denken, dass sowas auch vielleicht irgendwann im Fernsehen laufen kann, dass einer sagt so, ey, wir bieten euch jetzt einen Sender, macht das doch im Fernsehen? Oder warum sollte das denn auf Twitch bleiben dann? Oder ist Twitch vielleicht einfach das Gaming-TV?
Nee. Da reden wir einfach insgesamt von anderen Zahlen. Wenn, also, wie viele Leute gucken die Twitch-Streams? Sind das 40.000
Ja, es
pro
sind so zur
Stunde?
Primetime 40.000 bis 50.000
Das ist für Fernsehen leider gar nichts.
Was
Also,
sind denn
das
so Fernsehzahlen? Weil ich bin ja wirklich.
es kommt, natürlich kommt es auf den Fernsehsender an, ja. Aber, also, ich denke, dass du da so nachts irgendwie so 100.000 Leute irgendwie zum Fernsehen kriegst, das wäre schon sinnvoll. Und das wäre dann wirklich ein kleiner Sender. Also, aber Primetime, wann fängt Rocket Beans an? Wann
Weiß ich
sind
nicht.
die? Zurzeit haben sie doch irgend so ein Fenster noch, so gegen Abend 18 Uhr, 19 Uhr, 20
Ja, sie machen halt so die Spiele, so Let's Play-mäßig,
Uhr.
machen sie jetzt nachmittags, fängt es an und abends sind dann halt die Sachen, die
Diese
sie
Magazine
morgen.
und wo sie zusammensitzen und so
Genau.
weiter. Ja, also da musst du schon, weiß ich nicht, 1,3, 1,5. 2,5, was weiß ich, Millionen irgendwie von Fernseher versammeln können. Und das Das reicht noch nicht.
Ja, gut.
Außerdem ist es wirklich so speziell, das, was die Rocket Beans jetzt machen, das macht für einen Nicht-Gamer kaum Sinn, weil sich der Unterhaltungswert gar nicht wirklich erschließt. Außer, klar, natürlich, wenn du jetzt so Würfelsachen machst und so weiter, klar, dann auch die. Aber im Großen und Ganzen ist es für eine ganz spitze oder noch als spitze bezeichnende Zielgruppe. Und das reicht noch nicht. Für Fernsehen. Für Fernsehen muss es mehr sein, weil das Fernsehen sich, also zumindest jetzt die Privatsender, durch Werbung finanzieren. Und wenn ein Werbetreibender sagt, also ich würde ja gerne bei euch jetzt für den neuen Skoda werben, aber wenn da nur 40.000 Leute zugucken und das vielleicht noch in einer Zielgruppe, die dieses Auto wahrscheinlich entweder noch nicht kaufen können oder wenn sie es kaufen könnten, nicht kaufen würden, das macht nicht so hundertprozentig Sinn, beziehungsweise gar keinen, noch gar keinen. Das war der Hintergedanke bei D-Max, dass sie zu uns gesagt haben, macht bitte irgendetwas mit Games, damit die Werbetreibenden Game-Werbung bei uns buchen können und auch wissen, dass es in einem sinnvollen Umfeld stattfindet und die Leute, die unseren Sender gucken, trotzdem Spaß haben. Und die Quoten sind klasse.
Sagen wir aber mal, also ein rein hypothetischer Fall, du könntest jetzt sagen, wo du willst, wann du willst, machen, was du willst, das Budget ist quasi unbegrenzt. Wie würde so für dich die ultimative, ideale Games-Sendung denn sein? Und wen würde es dabei ansprechen?
Die gibt's, also du meinst, dann weißt du,
in der rein idealen Welt.
Für mich, also damit ich sie gucke. Oder was?
Als Produzent quasi.
Ach so, eben, das sind nämlich schon Unterschiede. Weil
ja, also was willst du als
ich Produzent? Ich persönlich finde, dass so, wie es die Rocket Beans machen, ist es für mich persönlich, wenn ich mir sowas angucke, richtig. Oder auch High Five finde ich auch sehr, sehr gut. Ist halt knapper, magaziniger, ja, ein bisschen strukturierter, aber dafür halt nicht so liebenswert.
Das ist halt auf YouTube
ja, ausgelegt. Ja, genau, ist auch nochmal was anderes, aber es geht ja nur um Format, ist ja egal, ob es
ja,
bleibt oder nicht bleibt. So. Also, das ist schon das, was, wo ich denke, so ungefähr sollte man das machen. Ich mag gerne persönlich noch ein bisschen mehr Eye Candy, ein bisschen mehr Lichtgestaltung, ein bisschen mehr was mit den Kamera machen, nicht nur draufhalten und so weiter, aber das sind reine persönliche Dinge. Aber als Produzent sage ich dir, ich würde das im Moment nicht versuchen, weil es noch nicht genug, noch nicht oder nicht mehr oder was auch immer, genug Gamer gibt, die sich eine game-affine Sendung, die auch nur auf diese Zielgruppe abzielt, anschauen. Im Fernsehen. Gibt's nicht.
Aber wer dann vom Sender her, sozusagen, okay, D-Max ist dafür schon am...
Nein, also auch, nein, also D-Max ist geeignet, um eine Sendung zu machen für Gelegenheits- und gar nicht Gamer. Definitiv. MTV war eigentlich gar nicht schlecht, finde ich. Also auf MTV war Game One schon eigentlich, dachte ich, von der Zielgruppe her perfekt aufgehoben, aber es hat wohl auch irgendwie nicht gereicht. Ich finde, dass ja, so auf ZDF Neo oder so eine Sendung, die sich halt mehr mit dem Kulturphänomen Games auseinandersetzt und so weiter, ist auch klasse. Scheiße, wie hieß die Sendung gleich? Rewind? Nee. Replay? Oh, bin ich jetzt Idiot. Das muss ich jetzt gucken. Das ist mir so peinlich, ja, weil das sind ja alles tolle Kollegen. Peinlich, peinlich. Pixelmacher.
Ach, Pixelmacher meinst
du? Pixelmacher zum Beispiel.
Aber die haben ja auch aufgehört. Das war ja
kurz, auch aufgehört.
Kurz nach Game One.
Genau, die haben auch aufgehört. Und wie hießen die? Rewind? Nee, nicht Rewind. Was war denn das gleich? Ich glaube, das ist echt ein ganz großes Problem von mir, dass ich mir solche Sachen nicht merken kann. Ich finde auch, ich habe auch Schwierigkeiten mit Gamecraft, weil es einfach dieses Wort schon so oft gibt. Also die D-Max-Game-Sendung. Genau. Ich konnte mir bei RTL Samstag Nacht schon die Texte nicht richtig merken. Insofern, ich bin bisher immer so in den Teleprompter rüber guckt. Weißt du, hier soll ich mit Wiegald reden und ich bin dann so, ja, aber was machen Sie hier? Ah, ich habe deinen Text gelesen, Entschuldigung.
Sehr gut.
Ja, also ich glaube, es ist schwierig. Man bräuchte tatsächlich eine noch zu findende Idee, um entweder alle Gamer Deutschlands dazu zu bringen, zu einer bestimmten Zeit fernzusehen, oder irgendeine andere Idee, die Nicht-Gamer dazu bringt, in großem Stil sich was über Games anzuschauen, was dann automatisch bedeutet, dass es für die Gamer eine wahnsinnig langweilige Sendung ist. Ja, also wir kriegen zu Gamecraft immer wieder so Sachen, ja, das war viel zu oberflächlich und das stimmt ja so gar nicht und so weiter. Manchmal ist es tatsächlich so, dass uns Fehler unterlaufen, weil du in 30 Minuten immer mal irgendwas sagst, was nicht hundertprozentig ist. wenn du nach etwas suchst, du findest immer irgendwas.
Natürlich
passiert es auch mal, dass wir haben, glaube ich, mal anstatt Borderlands The Pre-Sequel, ja, hat irgendeiner von unseren Kollegen halt Borderlands 2 oder irgendwas drunter geschrieben, was halt einfach falsch ist. Ja, sowas passiert auch. Jede Fernsehsendung passiert sowas dauernd. Aber die Game-Community schaut uns halt ganz genau an und dann wird aufgeschrieben, was alles falsch war oder falsch gewesen sein könnte oder was man anders sehen könnte. Und dann kriegst du halt so eine Facebook-Nachricht. Natürlich noch gespickt mit diversen Beschimpfungen. Dass wir das allerletzte sind und sind ja alles nur Idioten, die hier arbeiten und die Alte soll mal das Maul halten. Unfassbar.
Aber also kann man nicht sagen, klar, das sind auf jeden Fall so Hasstiraden, aber kann man nicht sagen, selbst aus diesen Hasstiraden kannst du so ein kleines Körnchen Kritik,
ja,
also so verwertbar Kritik
mit. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz auf Facebook, ich lese dir mal eine vor und sag dir dann, was ich drauf geantwortet habe. Was putzen. Nimm das mal mit auf, das könnte lustig klingen.
Ja.
Also, könnte mir mal jemand erklären, was sie sagen soll? Die ist ja Müll, die ist schlecht. Der Typ ist ja mal der größte Krebs. Die Alte ist sowas von nervig und schlecht. Wie soll man so eine Scheiße produzieren? Ihr wollt eine noobfreundliche Sendung sein. Nehmt euch mal ein Beispiel an Game One. Die erklären es so, dass auch meine Mutter das versteht. Wenn ihr ein bisschen berühmter wärt, dann wird's voll den Shitstorm geben. Und geantwortet, hallo, wenn du Kritik üben willst, versuch doch bitte, dich respektvoller auszudrücken. Gerne antworten wir dir dann auch und nehmen Stellung. Wenn du nur meckern willst, ist das auch okay, aber bitte erwarte dann keine inhaltliche Antwort. Dann kommt, wie soll ich es denn ausdrücken, da die Show zu 99,999% aus Hohlbirnen besteht? 10 Minuten später, oh, da bin ich wieder beleidigend geworden. Es regt mich halt auf. 10 Minuten später, ihr macht doch irgendwas falsch, bin ja nicht nur ich, der kritisiert. 20 Minuten später, ich möchte für euch mal Folge 7 mit meinem Wissen analysieren. Und dann kommt wirklich ein so langer Absatz, wo er sich wirklich Mühe gibt, das zu erklären, dass er der Meinung ist, wir haben falsch gesagt, dass FIBA 15, dass es seit 20 Jahren FIBA gibt, bla 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 und so weiter und hat es hinterher gegoogelt. Dann sagt er, wir sollten What the fuck nicht mit was zur Hölle übersetzen, weil, klar, das ist ja was anderes heißt und so weiter und so fort. Und darunter steht, ich würde mich freuen, wenn Sie über meine Beleidigung im ersten Schreiben hinwegsehen und mir eine ausführliche Antwort geben. Habe ich geschrieben, danke für die Mühen fürs Zusammenreißen. Ich leite das gerne an die Redaktion weiter, beantworten wir. Danke, das wäre sehr nett. Ich würde euch auch Verbesserungen vorschlagen, falls Interesse besteht.
Aber so ist das doch generell. Also egal, wo man sich jetzt bewegt, wenn man irgendein Format anbietet, die Leute haten erstmal aus Prinzip. Also hätten die Spaß daran.
Ja, also man hat erstmal Spaß daran und man wird ja auch gesehen und der hat ja auch dadurch jetzt Aufmerksamkeit bekommen.
Ja.
Hat dann, und das ist jetzt ein beispielhafter Verlauf. Es ist meistens so, wenn einer von uns dann zurückschreibt, pass mal auf, das ist halt total unsachlich, extrem unhöflich und wenn du uns einfach nur ans Bein pisst, hat keiner von uns Lust, dir zu antworten, dann würde ich mal sagen, die Hälfte von den Leuten antwortet dann gar nicht mehr. Die andere Hälfte versucht dann wirklich, nicht oft so schön nachvollziehbar wie hier im 10-Minuten-Takt, aber schon sich zusammenzureißen und sagen, ja, aber ihr habt noch den Fehler und den gemacht und dann schreiben wir auch was dazu. Schreiben zum Beispiel, es tut uns leid, dass wir da diese Bildunterschrift verkackt haben, das ist echt super peinlich, wir haben es geändert, also online ist es jetzt schon richtig und das sehen wir anders, weil und so weiter und so fort. Und das finde ich total okay. Aber man hat so das Gefühl, es ist oftmals so, dass die Leute erstmal nur wahrgenommen werden oder denken, sie werden wahrgenommen, wenn sie halt einfach total abledern. Und das hilft natürlich, wenn man Mausi Spazi 2555 heißt, geht das natürlich auch deutlich leichter.
Ja.
Aber das ist ein generelles Internetproblem.
Ja, das ist halt einfach die Anonymität und dann denken die Leute, ja, ich habe was zu sagen, weil ich kann ja jeden schnell erreichen und bla.
Ja, ja. Interessant, es ist interessant. Ich bin mal gespannt, ob sich das irgendwann legt oder ob es extremer wird oder wo diese Entwicklung noch hingeht, weil das ist ja wirklich ein Gamechanger eigentlich für das soziale Miteinander, was da gerade passiert. Du kannst Leute einfach komplett an den Kahn fahren, du kannst sie völlig gefahrlos massivst beschimpfen. Also was sich unsere Moderatorin an Beschimpfungen anhören musste, also lesen musste, das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist so unterirdisch, so krass. Und zwar gleichzeitig so, was will die alte Blöde? Ja, aber die würde ich mir schon mal gerne über... Also... Weißt du, er findet sie geil, aber blöd. Aber blöd und geil oder geil blöd oder es ist wirklich zum Wahnsinn werden. Oder sie soll doch bitte ihre Beine verschränken, wenn sie sitzt. Die sitzt ja wie ein Kerl.
Darf man nicht.
Ja, das ist verboten.
Ist
Für Frauen verboten, dass sie sitzen.
Ja, das ist ja, das steht im ersten Paragraphen direkt.
Ja, Frauenparagraph.
Von allem.
Hoffst du bald. Ja, also das ist bizarr. Und das ist nicht so, es ist leider nicht so, dass das mal so ein Paar sind, sondern das ist wirklich fett. Das sind viele. Witzigerweise muss man es auch wieder in Relation sehen. Ein paar hunderttausend gucken die Sendung. Von diesen paar hunderttausend gehen anscheinend dann so ungefähr 350 auf die D-Max Facebook-Page. Von diesen 350 klicken dann 250 bei dem Posting hier die neue Gamecraft-Sendung auf Gefällt mir. Und unter diesen 250 Gefällt mir hast du aber 60 Leute, die total krass ablästern. So, das heißt, wenn es jetzt nochmal, wenn wir nochmal ein Stück zurückzoomen, von ein paar hunderttausend haben 60 den Weg zu Facebook gefunden, um dort zu schreiben, wie scheiße sie es finden. Aber die sind natürlich die, die wir wahrnehmen.
Ja, eben. Und das ist halt das, nimmt man das denn auch wirklich dann ernst? Also nimmt man sich das zu Herz und geht dann nach Hause und denkt sich, jetzt haben die wieder so Sachen gesagt.
Na klar, schau mal, ich habe ein Buch rausgebracht, eben Mara und der Feuerbringer. Da habe ich, 87 Rezensionen auf Amazon. Davon sind, glaube ich, 3 schlecht, alle anderen fantastisch. Die 3 schlechten habe ich immer noch im Kopf, weil ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein. Ich muss mir selber immer wieder sagen, du hast ganz, ganz viele tolle Rezensionen bekommen. Überdurchschnittlichst viele. Und dann hast du 3, ein paar Hansel, die es halt scheiße fanden. Gut, vielleicht auch ein paar, die es mittel fanden, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber auf jeden Fall diese 3, diese Handvoll, wie auch immer, wie viele das jetzt genau sind, die es richtig scheiße finden, die bleiben dir im Gedächtnis und über die ärgerst du dich. Und wenn die dann auch noch unsachlich sind, dann ärgert es dich besonders. Wenn jetzt jemand sagt, das war jetzt nicht so meins, ich fand den Humor blöd und so, dann ist es ja auch nochmal anders zu bewerten, als wenn jemand sagt, der Autor hat ja wohl Schuss nicht gehört, was ist das für ein Idiot? Das ärgert dich mehr, als dich die 80 Guten freuen. Es ist vielleicht intrinsisch im Menschen so eingebaut, ich weiß es nicht. Fakt ist, dass also viele Kollegen von mir dasselbe Problem haben. Nicht nur Autoren, auch Filmemacher und so weiter. Man reagiert einfach ganz extrem, wenn man verrissen wird. Man reagiert extremer, wenn man verrissen wird, als man sich freut, wenn das nicht der Fall ist.
Ist das eigentlich auch andersrum? Also ich weiß ja nicht, du wirst ja bestimmt mal mit den Leuten drüber geredet haben, die jetzt eben Pixelmacher oder Game One gemacht haben, dass Leute, die halt nichts mit Gaming zu tun haben, auch darüber sich irgendwie aufregen. So, wieso macht ihr denn so Nerd-Sendungen oder sowas?
Nein, also das ist, nee. Also ich habe eigentlich noch nie, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal wegen des Nerdtums, und da bin ich ja auch ganz weit von dabei, angefeindet wurde. Höchstens so, es war ich eher so, dass früher meine Eltern gesagt haben, geh doch mal raus, mach doch mal das Fenster auf, irgendwie sowas. Das ist ja keine Anfeindung in dem Sinne. Nö. Also dieses Verlachtwerden wegen einem Hobby oder weil man Fantasy mag oder weil man sich in der Mittelalterszene rumtreibt und so weiter, das finde ich jetzt eigentlich total vorbei. Ich kriege da gar nichts davon mit. Mag sein, weil ich jetzt auch irgendwo mehr im Mittelpunkt stehe, dass ich eh mehr Leute um mich herum sammeln, die die gleichen Sachen cool finden wie ich, ja, und man dann weniger den Leuten ausgesetzt wird, die das blöd finden, das kann schon sein. Jeder züchtet sich ja auch sein eigenes Facebook, dadurch, dass er die Leute befreundet, die er gut findet oder die annimmt, die er gut findet. Und dass Leute, die jetzt sagen, ey, ich finde, keine Ahnung, Cosplay, Reenactment und LARP ist die größte Scheiße, die werden jetzt nicht zwangsläufig sich mit mir befreunden.
Ja, das ist super.
Also, aber ich muss sagen, ich habe da... Nee, diese Art Anfeindung kriege ich nicht so ab. Oder habe ich auch nie so abbekommen. Außer, dass Leute gesagt haben, du bist ja Münchner, warum spielst du nicht Fußball?
Ja? Fußball ist blöd, sagen wir es mal ganz ehrlich.
Ach, was weiß ich, ich mag es nicht, aber solange es meine Freiheit nicht einschränkt, ist mir einfach wurscht.
Ja, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Also ich würde nie jemanden, weil er Fußball mag, blöd finden. Ja, was ich blöd finde, ist, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht in der U-Bahn fahren, ohne dass ich betrunken aussteige, nur weil ich zweimal eingeatmet habe. Das nervt
mich. Aber das ist Karneval. Da musst du nach Köln fahren.
Nee, da muss ich genau nicht nach Köln fahren.
Nee, aber das schweift ja auch jetzt wieder total vom
Thema. Ja, aber das ist, so ist das halt bei Podcasts.
Ja.
Aber ich habe damit keine Probleme irgendwie in irgendeiner Form mit Anfeindungen gehabt und in meinem Umfeld war es auch immer so, dass man sich ganz normal und auf Augenhöhe über Games und Nerddom und Geekdom und so weiter unterhalten konnte. Ja gut, ich erinnere mich mal an eine Diskussion, wo ich mal als erster Transformers-Film rauskam, gesagt habe, ich fand die erste Hälfte gut und danach fand ich es einfach nur scheiße. Und dann jemand, ich glaube, es war eine Frau, sich vor mich stellte und sagte, ey, Ganz dünnes Eis. Sehr andersrum, stimmt. Eigentlich kriegst du so Agro-Geschichten, kriegst du gar nicht so sehr von außerhalb der Geek-Szene, nenne ich es jetzt mal,
Nee.
sondern tatsächlich eher so innen, ja, wenn du irgendwie die Star Wars Prequels scheiße findest oder wenn du es wagst zu sagen, dass das mit dem Lichtschwert, mit den zwei Parierstangen vielleicht ja ganz cool sein könnte, dann geht's ab.
Ja, und das ist ja auch jetzt genau in deinem Fall zum Beispiel mit der Sendung, um darauf zurückzukommen, genau auch das Problem. Also es ist ja die Presse zum Beispiel, die dann da auf einmal anfängt zu diskutieren. Die sagt so, ob das so geil ist, ich weiß ja nicht.
Ja, aber ich meine, es ist ihr gutes Recht, darüber zu diskutieren, ob es geil ist oder nicht. Quotenmeter hat ja auch irgendwie drüber geschrieben und gesagt, na ja, die haben jetzt nicht so wirklich eine Meinung. Also im Sinne von, weißt du, wir verreißen Games ja nicht. Also es ist nicht so, dass wir sagen, wir schauen uns den Markt an und jetzt wollen wir ein reales Abbild des Marktes schaffen in unserer Sendung und wir sagen mal, was es alles für Games gibt zurzeit. Das ist gut, das ist schlecht, das ist gut, das ist kacke, das könnte gut sein. Sondern wir sagen einfach nur, welche von den Games, die gerade rauskommen, sind irgendwie geil, was könnte Spaß machen, suchen eh schon Games raus, wo wir denken, die haben einen gewissen Appeal, ja. Und wenn dann jetzt tatsächlich mal sowas ist wie Shadows of Mordor, dann sagen wir schon auch, naja, also da ist schon viel Assassin's Creed irgendwie mit drin, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir dann sagen, das ist ja voll scheiße, das ist ja voll der Assassin's Creed-Abklatsch, eh bloß nicht spielen. Sondern wir sagen, wenn ihr Herr der Ringe geil findet, ja, dann ist das grundsätzlich ein Spiel, was geil ist. Wenn ihr Assassin's Creed gut fandet, dann könnt ihr damit auch Spaß haben. Wer mit Fantasy nichts anfangen kann, der sollte aber einen Bogen drum machen. Weißt du, es ist ganz was anderes als Spielejournalismus, sondern es ist einfach spaßorientiert. Und das ist wirklich für manche Leute ganz, ganz schwer. Vor allem muss man sagen, auch für so manchen Spielejournalisten, der einfach auch, und da gibt es auch viele, muss man sagen, die den alten Zeiten hinterher trauern, ja, wo das halt noch, ja, wo der Spielejournalist noch mehr gegolten hat und nicht von Let's Plays irgendwie, keine Ahnung, entmachtet oder enteiert wurde. Ich finde das seltsam, weil ich meine, natürlich soll es einfach beides geben. Und ich lese auch die GameStar total gerne. Jeden Monat. Wir haben die abonniert und ich mag das. Ich finde das toll und ich finde, die schreiben tolle Sachen. Ich finde nur nicht, dass man automatisch daraus ableiten muss, dass Let's Plays blöd sind.
Nö. Also, da war ja auch jetzt, als das war bei Dying Light, wo dann auf einmal von PewDiePie da der Kommentar war, da war ja auch so, jetzt stehen da schon nicht mehr die Magazine, jetzt stehen da schon die YouTuber. Das war ja die Werbung so, wow, das Spiel ist richtig gut. Aber so ein PewDiePie hat natürlich auch so seine Reichweite. Das
Hat
ist
gemacht. Ja, klar,
also das
natürlich.
ist unfassbar.
Wenn mir das gefällt, was ihm auch sonst gefällt, dann ist das doch okay, dann kann ich mir doch da die Meinung holen. Für uns ist es gerade, wir haben ja Bernd das Brot und die Unmöglichen gemacht, ein Point-and-Click-Adventure, das allen Leuten, die es spielen, anscheinend richtig geil Spaß macht. Leider können wir im Production Value nicht so mithalten wie die Großen. Das ist einfach rein finanziell so. Wir haben das alles selbst finanziert, plus Filmförderung, also Gamesförderung Bayern. Das war viel zu wenig Geld eigentlich, aber es ist immerhin spielbar geworden und man kann von A bis B das Spiel durchspielen und die Gags haben zu einem sehr, sehr großen Teil funktioniert. Die Leute haben richtig Spaß. Trotzdem wurden wir in der GameStar halt dann gerügt, weil es geheißen hat, ja, aber technisch und so weiter geht da noch mehr.
Ja.
Da war ich natürlich auch genervt, weil ich mir dachte, nee, es ist sogar schon ganz schön viel mehr, weil wir haben jetzt einfach mal eben 60.000 Euro aus der eigenen Tasche drauf bezahlt, damit es das Game überhaupt gibt.
Ja gut, man sieht halt nicht die Zahlen, sondern man sieht am Ende nur das
Eben.
Produkt und vergleicht es halt mit, ja, Genre.
Eben, da hast du recht, weil im Endeffekt ist es auch so, wenn ich ins Kino gehe, ist es auch nicht so, dass ich gucke, was hatte denn der Film für ein Budget? Nicht zwangsläufig, sondern ich gucke nur, ist der gut oder ist er schlecht? Insofern hast du da auf jeden Fall recht. Also aber die Leute, die das Spiel gespielt haben, die haben Spaß und finden es gut. Trotzdem ist es so, dass man es auch kritisieren kann. Ja, da findet sich auch genug, was man an dem Spiel kritisieren kann. Und dummerweise deckt sich das mit den Dingen, die wir am Spiel kritisieren, zu 110%. Aber besser haben wir es nicht hingekriegt.
Ja, und genauso ist es ja eigentlich auch mit Games-Sendungen. Games-Sendungen müssen ja nicht unbedingt das größte Budget der Welt haben. Das muss man jetzt bei, also ich zumindest fand es bei Game One immer, das war halt der Charme. Dass es halt jetzt nicht die
Ja,
aufwendigsten
stimmt.
Effekte der Welt waren. Das war einfach, der Charme vom Game One war, dass alles auch so ein bisschen improvisiert war. Und dann wurde halt mit einem Hocker auf vier Rollen rumgefahren. Dann war
Ja,
das halt
klar.
aber witzig.
Das ist das Interessante, dass oftmals die Limitation der Mittel interessantere oder kreativere kreativeren Output hat, als wenn man alle Möglichkeiten hat. Also ich glaube ja, dass die ersten Star Wars Filme oder vor allem der erste unter anderem auch deswegen gut funktioniert, weil George Lucas eben noch nicht alle technischen und finanziellen Möglichkeiten hatte, sondern sich eben überlegen musste, wie stelle ich etwas dar, so dass es funktioniert, aber ausreicht und dabei, also storytechnisch ausreicht, aber visuell gewaltig ist. Und bei den anderen, späteren drei ist es so, da ging halt einfach alles. Und wenn alles geht, dann ist die Tendenz leider da, zu sagen, da mache ich auch alles. Und das ist dann so, wie wenn du eine Strip-Show besuchst, nicht dass jemand von uns jemals, aber nehmen wir mal an, es wäre so, und die Stripperin kommt auf die Bühne, die Musik geht los, sie zieht sich sofort aus und steht dann einfach den Rest der Zeit nackt auf der Bühne. Ja,
das ist gut.
Das, ja, das ist nicht das, was man eigentlich sehen wollte. Also eigentlich schon, du willst sie nackt sehen, aber du möchtest halt auch irgendwie, dass sie verkauft wird. Und es gibt viele Filme, wie eben jetzt auch die letzten Transformers zum Beispiel, wo ich denke, dieser Film kommt sofort auf die Bühne, zieht sich nackt aus und bleibt dann nackt. Bis zum Ende. Ja. Wird halt lauter. Ja. Und das reicht mir nicht. Also ich habe versucht, bei meinem Film Mara und der Feuerbringer es anders zu machen. Die erste halbe Stunde hast du kaum Visual Effects. Es geht vorrangig um die Story, vorrangig um die Figur. Ist auch viel etwas, was immer wieder in den sozialen Netzwerken und so weiter angemerkt wird, auch jetzt bei den neuen Hobbit-Verfilmungen. Ja, mehr Charakter, es ist zu viele Effekte und so weiter. Ob es dann tatsächlich so ist, dass wenn jetzt jemand, in dem Fall ich, versucht, es mal anders zu machen, das dann auch gutiert wird, ist eine ganz andere Frage. Es kann genauso gut sein, dass dieselben Leute, die vorher gesagt haben, ja, mehr Story bei anderen Filmen, jetzt mir vorwerfen und sagen, erste halbe Stunde habe ich voll gewartet, nichts passiert und du. Ja. Natürlich, als mein Türksprech war jetzt natürlich nicht, das kam jetzt einfach nur so.
Das ist wie also, von Jan Böhmermann, das mit Flair. Kennst du das?
Ja. Das ist verdammt. Ja, aber es ist schon eine Kunstform in sich. Ich meine, es gibt jetzt, lustigerweise gibt es jetzt auch total viele Leute, die gar keinen Migrationshintergrund haben, die aber einfach jetzt so sprechen. Ich meine, das kriege ich ja mit, ich arbeite ja viel für Kika, viel in der Zielgruppe unterwegs und dann hast du wirklich Leute, die, keine Ahnung, aus München-Trudering kommen und die sprechen so mal an.
Ja, das ist dann einfach das auch so das soziale Umfeld, das prägt
die. Ja, das ist ein bisschen so dieses Gangster-Ding halt, weißt du? Dass du, wenn du dich einer bestimmten Gruppe zugehörig wirst, fühlst, dann nimmst du natürlich auch den Jargon an. Und ehrlich gesagt finde ich das gar nicht tragisch, weil ich der Meinung bin, dass sich Sprache halt einfach weiterentwickelt und weiterentwickeln muss und das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde es auf der anderen Seite übrigens auch gut, dafür kriege ich dann auch wieder diverse Hass-Comments, dass manche Worte, die heutzutage als beleidigend gelten, einfach aussterben. Ich finde es völlig okay, wenn es das Wort Neger nicht mehr gibt. Das ist für mich okay. Ich brauche das Wort nicht. Nee. Es gibt Menschen, die fühlen sich beleidigt. Da gibt es immer das Argument, ja, aber ein Kumpel von mir, der ist auch schwarz und der fühlt sich da nicht beleidigt. Okay, der nicht. Aber dann gibt es bei meiner Tochter im Kindergarten ein Mädchen, die hat dann angefangen zu weinen, weil sie das Wort gehört hat. So. Und allein für dieses eine Mädchen lohnt sich's, finde ich schon, dass es das Wort einfach nicht mehr gibt. Ja. Und ich finde, dass man auch wirklich problemlos Schaumkuss zu diesen Dingern sagen kann. Eh nur dafür da, dass man sie anderen Leuten im Gesicht zerdrückt. Ja. Ja. Also, ja. Aber ich glaube, das ist, da kann man allein schon irgendwie über Political Correctness und was da darunter verstanden wird, stundenlang diskutieren. Das reicht für einen eigenen Podcast.
Aber wo wir gerade über Leute reden, was ja eigentlich auch so eine Sendung ausmacht, das sind ja wirklich die Moderatoren.
Stimmt.
Da haben wir noch gar nicht drüber geredet, weil die Moderatoren müssen ja wirklich Charaktere für sich sein. Du willst nicht jedermann da sehen, sondern irgendwie, ich weiß nicht. Also, wenn man sich jetzt, um wieder zurück auf das Thema Rocket Beans zu kommen, die sind alles Charaktere für sich. Da ist jeder so einzigartig, sage ich jetzt mal, die sind unverkennbar.
Und sie sind unverkennbar, weil sie natürlich auch die Chance hatten, über viele, viele Jahre hinweg mit Giga und so weiter unverkennbar zu werden, ihre Personalities auszubilden. Zurück zu den ersten RTL Samstagnachtsendungen, wo keiner wusste, was zum Deibel er eigentlich da macht. Ja, oder wo man dachte, okay, man macht jetzt dann das, oh, es funktioniert nicht, es wurde sogar nochmal neu gecastet und so weiter. Jedes Format braucht, also in dieser Richtung, was irgendwie so eine Art von Unterhaltung bietet, braucht die Chance von einer oder vielleicht sogar so in zwei Staffeln irgendwie zusammenzuwachsen und sich zu positionieren. Und Game One hatte, oder die Rocket Beans hatten richtig, richtig lange Zeit, zu dem zu werden, zu dieser Einheit zu werden, oder diese diversive Einheit eigentlich, die sie jetzt heute sind. Und Das ist großartig, das ist ein großer Wert. Darum ist es auch geil, dass die Gruppe immer noch zusammen ist, weil das ist der Kern ihres Werts. Ich finde das super, die Leute.
Um den Kreis zu spannen, ja. Die hatten es ja damals auch noch nicht mit dem Internet so krass. Die hatten diesen Hate noch nicht. Wenn du jetzt eine Game-Sendung ansetzt, wie ihr das jetzt zum Beispiel habt, ja. Moderatoren werden sofort gehatet, sofort. Weil sie neu sind, weil die Leute sie nicht kennen.
Ja. Und, gutes Beispiel, der Etienne bei Rocket Beans trägt eine Basecap.
Ja.
Und zwar fast identisch wie bei uns der Ben. Der wird dafür nicht gehatet, aber bei uns gibt's Kommentare, selber mit seiner Basecap. What the fuck? Ja. Dann auch als die Maxi von High Five sich die Haare rosa gefärbt hat, gab's ohne Ende Hasskommentare, wie scheiße sie jetzt aussehen würde. Unfassbar. Geht's noch? Ja. Jetzt hat unsere Moderatorin hat auch rosa Haare. Das ist aber tatsächlich, das war wirklich sehr schön. Sie hat beim Piloten hatte sie so die Idee, sie zieht in jeder Sendung irgendwas anderes Crazyes an und hat andere Haare und so weiter und hat sich halt diesen rosa Fifi aufgesetzt. Dann haben wir aber gesagt, stopp, Maya, wir müssen dafür sorgen, dass ihr in allen Sendungen gleich aussieht. Was? Wieso? Weil wir die einzelnen Sendungsbeiträge zu den einzelnen Games vertauschen müssen teilweise. Ja, das hat wieder was mit den Werbezeiten und so weiter zu tun. Wenn die Jungs von Call of Duty in einer Sendung werben wollen, freuen sie sich natürlich, wenn auch der Beitrag zu ihrem Spiel in dieser Sendung vorkommt. Das heißt, wir müssen aus Sendung 1 was in Sendung 3 packen und so weiter und so fort. Es geht nicht, wenn sie dauernd die Klamotten wechseln. Ja, das heißt also, ich muss dir dann sagen, du musst genau so bleiben, wie du in Sendung 1 ausgesehen hast, den Piloten. Sagt sie, aber da hatte ich rosa Haare. Sag ich, genau, also hast du jetzt 11 Folgen lang rosa Haare. Ja, außerdem kommt noch dazu, Ben hat halt saukurze Haare beziehungsweise Glatze und die spiegelt manchmal im Licht in der Greenscreen. Das heißt, er hat dann einfach so ein Loch im Kopf. Das heißt, ich wollte, dass er bitte diese Basecap aufbehält. Ja, und wenn er so Stoppelhaare hat, ja, dann kriegen die nicht richtig. Also behalt die Basecap auf. Ja, lauter solche Dinge. Aber wie dem auch sei, also der Nino von High Five, ja, der trägt super stylische Klamotten, sieht immer wie aus dem Ei gepellt aus. Dem haben sie auch schon am Anfang irgendwie vorgeworfen, ja, was bist denn du für einer? Aber das hat sich dann auch irgendwann mal gegeben. Aber es ist so krass, dass du grundsätzlich, wenn du mit irgendwas Neuem kommst, auch wenn es andere Leute, die genau das Gleiche machen oder das Gleiche tragen, schon seit Jahren so machen, du wirst einfach immer erstmal gehatet.
Ja, und das ist halt so seltsam. Furchtbar eigentlich.
Es ist furchtbar, aber es ist halt so. Und wir müssen halt jetzt damit leben. Und du hast ja, als ich dir vorhin vorgelesen habe, gemerkt, man kann da schon auch dann trotzdem den Zugang zu den Menschen finden.
Ja, klar.
Es ist halt nur ein bisschen aufwendig.
Es ist halt die Masse, das kann man doch gar nicht so bewältigen in dem Umfang.
Ja, genau. Also das ist natürlich dann, wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn Spiegel Online irgendwie was zu Pegida postet, das ist völlig unmöglich, das darauf zu antworten, dann was da an unfassbarem Scheiß darunter steht. Gibt es noch irgendwas, was ich noch nicht monologisiert habe?
Mir fällt gerade eigentlich nichts ein. Also wir haben eigentlich ziemlich viel abhaken können.
Okay.
Es war mir eigentlich eine ziemlich, ziemlich große Freude, dass du die Zeit
hast. Sehr gerne. Genau.
Ja, vielleicht sieht man sich ja auf der Gamescom. Ich weiß ja gar nicht, ob du...
Ich bin wahrscheinlich ziemlich sicher auf der
Gamescom. Ja. Dann sieht man sich ja vielleicht sogar ansonsten noch viel Erfolg mit dem Film.
Dankeschön. Dankeschön. Und melde dich einfach, wenn du wieder irgendwas brauchst, auch nachts, dann musst du aber lang klingeln lassen.
Kann ich. Nerven kann ich ganz gut. Nerven und pöbeln, das sind zwei Sachen, die ich sehr, sehr gut kann.
Sehr gut. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Irgendwann mal. Okay, dann bis bald. Ciao.
Bis dann. Tschüss. Ciao.